In einem Anflug von Größenwahn habe ich irgendwie gedacht, ich erkläre euch einfach mal heute, was eine normale Gemeinde ist, wie eine Gemeinde toll mit Gott unterwegs ist, ohne freakig zu sein. Und dann dachte ich so, ich rede mit euch mal über Geld und Gemeinschaft, Verbindlichkeit, Miteinander des Lebens und Ethik. Ja. Tun wir das doch mal. Also, ich möchte mit euch eine Bibelstelle mir heute angucken und die so ein bisschen links und rechts und so weiter und so fort. Und es hat alles, was irgendwie mit dieser Geschichte zu tun, dass Gemeinde ja irgendwie ein merkwürdiger Organismus ist, ein merkwürdiges Ding ist. Bin jetzt vor kurzem wieder mit irgendwelchen Leuten zusammen gewesen, die diesen netten Spruch gesagt haben, Gemeinde ist der einzige Verein auf der Erde, der zum Wohle seiner Nichtmitglieder gegründet wurde. Ja, obwohl es ist auch zu meinem Wohl, also ich finde so ganz in dieser Zuspitzung vielleicht dann doch nicht. Irgendwie ist es ein komisches Ding, das Ganze, was wir hier so miteinander machen, dass wir versuchen, als Christen in dieser Welt zu leben, in einer verbindlichen Mischung miteinander und irgendwie versuchen, tatsächlich einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Also ich hoffe, dass das, was wir als Gemeinde miteinander machen, mir hilft, mit den Jahren irgendwie immer mehr anders zu werden. Dass das, was mich prägt, nicht diese Gesellschaft ist, dass das, was mich prägt, nicht das ist, was so an Werten in dieser Gesellschaft gepflegt wird, sondern dass das, was mich prägt, Jesus selber ist und Jesus aber eben auch mir begegnet in 100 Menschen, die auch alle irgendwie so Jesus in sich tragen und die durch das, was sie einbringen, mir auch wieder helfen zu sehen, ach stimmt, so ist Jesus auch und so kann Jesus für mich sein. Und da dachte ich mir, ich nehme euch doch irgendwie mal in eine Geschichte rein, die irgendwie das so nett beschreibt. Das ist so ein bisschen so, das hat so zuckergussmäßig was. Ne? Apostelgeschichte 4, Vers 32. All die vielen Menschen, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, waren ein Herz und eine Seele. Ich war mir nicht ganz sicher, ob es diese Formulierung also wirklich schafft in die modernen Übersetzungen, aber das ist biblischer Text und Herz und Seele versteht man heute noch. Das ist, aus dieser Bibelstelle kommt diese Formulierung, ne, sind ein Herz und eine Seele. Lukas hat diese Formulierung uns in unsere Kultur reingeschrieben. Niemand von ihnen betrachtete etwas von seinem Eigentum als persönliches, von seinem Besitz als persönliches Eigentum. Alles, was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wir sind hier in Apostelgeschichte 4 und im zweiten Kapitel wird mal so erzählt, verhältnismäßig spektakulär, dass so 3000 Leute an einem Tag Christen geworden sind. Und wir gehen mal davon aus, dass einige von denen es auch geblieben sind. Dann hieß es, jeden Tag sind Leute dazugekommen, die der Herr dazufügen wollte. Also wir haben es hier mit einer verhältnismäßig großen Gruppe von Leuten zu tun. Und was ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen kann, ist, dass die so einen gemeinsamen Geldspeicher hatten. Das glaube ich nicht. Weil erstens gab es den in Jerusalem nicht nach allem, was wir heute ausgegraben haben. Und dann ist das auch irgendwie ja so eine Sache, also es wäre hier ja schon mega schwierig zu sagen, niemand betrachtete also das, was er besaß, nicht als sein Eigentum. Was heißt denn das ganz praktisch? Ja, also wenn ich nicht rechtzeitig zu Hause bin, liegt da schon jemand anders in meinem Bett oder so. Ne? Also ist irgendwie. Und dann merken wir, wie das, also es gibt da irgendwas in dieser Geschichte, das berührt mich. Und es gibt auch irgendwie so eine Sehnsucht in uns, dass selbst zutiefst Gott ablehnende Leute wie Karl Marx sagen würden, ja, das will ich. Ich will, dass niemand etwas als sein Eigentum betrachtet. Also irgendwie gibt es da so einen Kern da drin, der uns menschlich berührt. Und es gibt was anderes in uns, das sagt, ey, das wäre der Albtraum. Ja, das wäre der Albtraum. Also wenn ich nicht mehr mein eigenes Kuscheltier haben darf, und die Kuscheltiere verändern sich dann im Laufe der Jahre, dann ist das echt schwierig. Und eine Sache war bestimmt dieses, dass sie eben ein Herz und eine Seele waren. Also wie machen wir das, dass wir ein Herz und eine Seele sind? Eine Möglichkeit wäre zu sagen, wir treffen uns einfach hier jeden Tag 3 Stunden und singen miteinander so lange Lieder, bis unser unser Hirn so verflüssigt ist, dass wir es auch die anderen anderthalb Stunden miteinander aushalten. So, ne? Könnten wir machen zum Beispiel. Aber ich glaube, das ist nicht so zukunftsträchtig. Es gibt für die Älteren unter uns, ne, also das ist eigentlich schon vor meiner Zeit, obwohl ich bin solchen Leuten auch noch in Ausläufern begegnet, ne, kennt ihr noch diese Hare Krishna-Leute? Ja? Also so orange Gewänder, ne, und die dann irgendwie auf den Städten dieser, also auf den Plätzen von Großstädten irgendwie so trommelnd, fröhlich. Man denkt immer so, was haben die geraucht, damit sie das jetzt hier durchhalten, die nächsten zwei Stunden, ne? Und dann haben die immer dieses Hare Krishna gesungen, ne? Hare Krishna und so, ne? Und die hatten knallorange Gewänder, also du wusstest auf 500 Metern, okay, wo muss ich jetzt einen Bogen rumschlagen, irgendwie so, damit mir das nicht begegnet. Und so wollen wir nicht sein, ne? Das ist ja der Punkt. Also wir wollen irgendwie ein Herz und eine Seele sein und wir haben überhaupt keine Lust, dass man irgendwie denkt, boah ey, was für Freaks, ja? Also was für durchgeknallte, weltfremde, merkwürdige Leute, lass die mal älter werden oder irgendwie sowas, ne? Also wie schaffen wir es, Gemeinde zu sein, die irgendwie funktioniert im Sinne von, tatsächlich kommen wir uns an Herz und Verstand, das, was hier Seele steht, das ist nicht das, was Goethe Seele genannt hat, sondern im biblischen Kontext ist Seele eigentlich alles das, was wir so im Gehirn ansiedeln würden. Ja, also wo wir sagen würden, so das, also auch das Denken gehört auf jeden Fall zu. Alles, was irgendwie in uns sich so bewegt, ne, das wird mehr und mehr eins. Bis dahin, dass es uns gar nicht so wahnsinnig wichtig ist, uns abzugrenzen in unseren Besitzverhältnissen. Ich lese mal weiter. Vers 33. Mit großer Kraft, bestätigt durch Wundertaten, bezeugten die Apostel Jesus als den auferstandenen Herrn. Und für alle sichtbar lag großer Segen auf der ganzen Gemeinde. Wir sind hier in so einer Übergangsphase. Und also wenn wir uns diese Übergangsphase angucken, dann sind wir hier eigentlich vor irgendwelchen Übergangsphasen. Die sind schon viel weiter als wir. Also im Idealfall ist das so, das wird mal beschrieben, zum Beispiel Markus Evangelium ziemlich gegen Ende, da wird mal beschrieben, dass wenn die Christen Menschen die Hände auflegen, dann wird es besser mit ihnen werden. Na, könnten wir jetzt mal testen, wie gut das funktioniert. Ne? Könnten einfach mal so gucken, wer von uns hat hier gerade irgendwie so ein bisschen Zipperlein. Und dann stellen wir mal drei Christen drumherum. Das erhöht die Chance, dass wenigstens bei einem klappt. Schon mal, ne? Faktor 3 so. Ne? Und dann legen wir unsere Hände da drauf und dann gucken wir mal, was passiert. Und das Spannende ist, es passieren Dinge. Wenn Christen für Kranke beten, passiert tatsächlich was. Aber eben nicht immer, nicht überall, nicht und so weiter und so fort. Ne? Aber es passieren Dinge. Hier in Vers 33 ist das noch so, dass es eine bestimmte Gruppe von Leuten, die Apostel, also es waren wohl 12, aber na, vielleicht war die Gruppe an dieser Stelle schon ein bisschen größer, wissen wir nicht so genau, wie sich das alles entwickelt hat. Und die waren offensichtlich richtig gut da drin, dass wo sie waren, geschahen Zeichen und Wunder. Das war schon bemerkenswert. Das sickert dann langsam so in den gemeindlichen Kontext ein. Also mehrere Kapitel weiter merken wir, dass das mit den Zeichen und Wundern auch mehr und mehr durch andere Leute passiert. Aber es gibt manchmal so eine Übergangsphase. Ne? Da gibt es irgendwie einen in unserer Mitte, der hat was begriffen. Ja? Also ich nehme mal so ein völlig unverfängliches Beispiel, das ich nicht als Beispiel nehmen würde. Ne? Also was weiß ich, Micha hat begriffen, vegan leben ist super. Ja, so. Und wir anderen sind einfach kleine doofe Fleischesser. Ja, so. Ne? Und jetzt bewegen wir uns als Gemeinde aber miteinander und haben irgendwie Zeit miteinander und alles, was so dazugehört. Ne? Und irgendwann gibt es nicht nur einen, der vegan ist, sondern zwei. Okay, er hat geheiratet, gut. Also dann gibt es irgendwann drei, ja, also und so weiter. Ne? Also irgendwie so. Na, das ist ja auch irgendwie das Normale, wie Dinge sich weiterentwickeln, wie Dinge vorwärts kommen in einer Gruppe von Leuten, dass einzelne Leute was begreifen, was aufnehmen und es geht weiter. Aber es geht auch nur weiter, weil wir von unserem Herz und von unserer Seele uns bemühen, beieinander zu sein. Sonst würde Micha als Veganer eben vegan sterben und kein anderer wird Veganer. Weil es ja auch eigentlich eine bescheuerte Idee ist. So, ne? Aber weil wir mit ihm in Berührung sind, im Austausch sind, ne, hat das was Ansteckendes. Manche sind immun und manche lassen sich anstecken. Also normale Gemeinde, die funktioniert und in der irgendwie was passiert und sich Dinge vorwärts entwickeln, also Zeichen und Wunder oder bestimmte Ethik, bestimmtes, ne, lebt davon, dass wir in einem echten Austausch miteinander sind. Sonst funktioniert das nicht. Also wenn wir jetzt hier nur sonntags irgendeinem Pastor zuhören, dann ist das nicht ausreichend. Das kann es irgendwie nicht sein, sondern es muss irgendwie, müssen wir miteinander in Berührung sein, damit so Schritt für Schritt, Person für Person, sich Verhalten ändert. Das Verhalten gegenüber Kranken oder das Verhalten gegenüber Tieren. Oder irgendwie so. Vers 34, es gab unter ihnen niemand, der Not leiden musste. Denn die in der Gemeinde, die Grundstücke oder Häuser besaßen, verkauften sie, wenn es an etwas fehlte, brachten den Erlös herbei und legten ihn vor den Füßen der Apostel nieder. Das wurde dann unter die Bedürftigen verteilt. Also Not scheint in diesem Kontext tatsächlich Not gewesen zu sein. Also wenn heute jemand Not hat, dann geht er hoffentlich zur Behörde und lässt sich auf der Hartz-IV-Ebene helfen. In der damaligen Kultur gab es das nur sehr, sehr, sehr rudimentär und für die Christen gab es das mal gar nicht. Also für Juden gab es da so ein ganz, ganz vereinfachtes System, eher sowas wie eine Tafel, würden wir sagen. Das begegnet uns in Apostelgeschichte 6. Die Christen haben das dann auch hochgefahren, so ein System, so ein bisschen, also zumindest, dass die Leute nicht verhungern. Aber hier an dieser Stelle ist Not zutiefst physische Not. Das ist in unserer Gesellschaft in der Regel nicht mehr der Fall. Unsere Not ist eine völlig andere. Unsere Nöte sind völlig andere. Und ich finde es einen wahnsinnig herausfordernden Satz. Es gab unter ihnen niemand, der Not leiden musste. Das ist, glaube ich, normale Gemeinde. Was wir nicht hinkriegen, ist, dass wir die Not der Stadt Hamburg beenden. Das kriegen wir nicht hin. Wir können hier und da mit der Gießkanne durch dürre Wälder laufen und einen Baum vielleicht retten oder zwei. Also wir können hier und da was tun, aber die Herausforderung, die uns die Bibel stellt und die uns sie tatsächlich erst einmal stellt, ist, dass es unter uns keinen gibt, der Not leidet. Und das ist jetzt eine Wahnsinnsspannung, auch in so einem Moment in der Predigt. Ich beschreibe euch das mal. Also, es gibt hier einmal die Leute, die hier sitzen und sagen, das stimmt. Das ist mir passiert. Ich habe in Nöten gesteckt und Leute haben mich so begleitet, sehe ich mich so umgeben, dass ich heute sagen kann, auch mit deren Hilfe bin ich nicht in Not stecken geblieben. Ich bin weitergekommen. Ich bin nicht mit mir alleine gewesen. Es gibt hier Leute, die sitzen hier und lehnen sich gerade innerlich 5 Zentimeter zurück und sagen, na, das möchte ich mal erleben, dass die Leute mir in meiner Not helfen. Na? Es gibt Leute, die hier sitzen und sagen, oh ja, stimmt, die drei Leute, um die müsste ich mich unbedingt mal wieder kümmern. Also die jetzt mit schlechtem Gewissen irgendwie reagieren. Es gibt Leute, die hier sitzen und sagen, ich halte das nicht mehr aus. Die ganze Not, die ich um mich herum sehe. Und dass wir all dem nicht gerecht werden. Was ich aber will, ist, dass wir daran festhalten zu sagen, es gibt etwas, was Gott uns als Ziel hinstellt. Und er sagt, ich möchte keinen in unserer Mitte sehen, der Not hat. Nicht, dass Leute nicht dazukommen mit Not. Gerne, immer. Aber wir wollen nicht, dass Leute in Not bleiben. Wir wollen nicht, dass da, wo bei Menschen Not aufbricht im Laufe ihrer Biografie, dass Leute dann sagen, ja, wenn bei mir die Not groß wird, dann ist Gemeinde echt Mist. Ja, die sind irgendwie alle so, wie sie sind und mit Not geht da gar nichts. Ich möchte nicht, dass wir eine Gemeinschaft bilden miteinander, in der es irgendwie so eine verpflichtende gute Laune gibt. Ich möchte nicht, dass wir ein Miteinander basteln, an dem es irgendwie, als wir irgendwie so tun, als wenn alles in Ordnung ist, damit keiner merkt, wo es nicht in Ordnung ist. Und wenn was wirklich nicht in Ordnung ist, dann muss man sich seine Hilfe irgendwo anders suchen. Und das gilt jetzt nicht hier für unsere kleine Gemeinde, Haldesdorfer Straße und wie auch immer, sondern ich glaube, es geht jetzt schlicht und ergreifend um biblische Prinzipien. Egal welche Kirche, egal aus welchem Hintergrund man so kommt, das ist das, was, glaube ich, normal ist. Was ja hier richtig, wo man merkt, ne, das ist auch kulturell irgendwie alles nochmal ein bisschen anders, ne, legten das den Aposteln zu Füßen. Ne? Also wie gut, dass ich kein Apostel bin. Ne? So, das also, wäre mega unangenehm. Stell dir mal vor, es wäre hier Gottesdienst und auf einmal kommt irgendwer und legt hier die Tausender irgendwo so in die erste Reihe oder irgendwie sowas. Ne? Da kann man immer nur hoffen, dass jetzt hoffentlich keiner filmt oder so. Ne? Aber natürlich bemühen wir uns darum zu sagen, so wie kann Ausgleich aussehen. Aber das geschieht in unserer Kultur und in unserem Miteinander als Gemeinde eben nicht von oben nach unten, von irgendwelchen Aposteln aus, denen man die Taschen füllt, damit sie wohltätig sein können, sondern es geschieht in unserer Mitte immer wieder auch dadurch, dass Leute mit Leuten zu tun haben und dass Leute Leuten helfen, dass sie Zeit teilen, dass sie sich um Kinder kümmern, dass sie sich um Hochzeiten kümmern, was waren hier noch für Beispiele, ne? Dass sie sich um Menschen kümmern, die noch keine Christen sind oder wie auch immer, ne? Die verschiedenen Sachen. So macht es auch Josef, ein Levit aus Zypern, den die Apostel Barnabas nannten. Das heißt, der Mann, der anderen Mut macht. Schöner Name, ne? Der Mann, der anderen Mut macht. Er verkaufte seinen Acker, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Bösartige Ausleger dieser Stelle, zu denen ich auch gehöre, sagen, ja, das ist wahrscheinlich die Realität gewesen. Das wird gar nicht so häufig passiert sein. Ich glaube nicht, dass da Tausende von Leuten ihre Häuser und ihre Äcker verkauft haben und was das noch alles so ist, ne? Sondern es passierte halt mal und es passierte eben auch bei Josef, dem Leviten. Der wird ja richtig namentlich erwähnt. Also wenn das wirklich so normal gewesen wäre, dass das passiert, dann würde man das ja auch, also dann würden wir doch jetzt hier nicht namentlich irgendwen erwähnen. Es sei denn, dass man unbedingt Barnabas einführen will, der kommt nämlich später in der Bibel nochmal vor. Also keine Bange, wenn ihr in einer normalen Gemeinde seid, dann ist das nicht das Normale, dass ihr eure Eigentumswohnung versilbern müsst, sobald irgendwie drei Leute Hartz IV beziehen. Keine Bange. Nochmal ein tieferer Einblick so in das real Existierende. Ne? Kapitel 5, Vers 1. Auch ein Mann namens Hananias und seine Frau Saphira verkauften ein Stück Land. Also es gab auch noch eine zweite Person, die das, ihr Ehepaar, die das gemacht haben. Ne? Und jetzt Vers 2 steht nicht mehr auf dem Beamer, ich lese es aber mal vor. Hananias behielt mit Wissen seiner Frau einen Teil des Geldes zurück. Das Übrige brachte er und legte es den Aposteln zu Füßen. Ja? Das ist ganz niedlich. Also die haben sich gesagt, wir beide verkaufen jetzt unsere Eigentumswohnung, ne? Und für die Armen. Und wir machen mal einen schicken Urlaub in Ägypten. Aber das müssen die anderen nicht wissen. Sieht besser aus, wenn wir nichts davon erzählen. So, das ist die Situation. Ich finde, das finde ich irgendwie, das ist irgendwie nett. Man merkt irgendwie Menschen. Also, wenn ihr hier in der Gemeinde Menschen begegnet, dann ist es eine biblische Gemeinde. Ja? Wir ringen mit unserem Herzen. Wenn ich das vorhin gesagt habe, ne, wir reden hier über Geld und Gemeinschaft, Verbindlichkeit, miteinander das Leben planen, also auch Generationen irgendwie über Ethik, ne, dann lade ich euch letztlich in ein Leben ein, das danach sich ausstreckt, zu sagen, ich will, dass mein Leben anders wird. Ich lebe aber damit, dass es so ist, wie es ist. Ich halte die Spannung aus und bewege mich. Und zwischendurch gibt es Punkte, da gucke ich in den Spiegel und denke so, du blöder Idiot. Und es gibt zwischendurch Punkte, da gucke ich andere an und denke so für mich, du. Ne? Und es gibt dritte Punkte, da gucke ich in den Spiegel und sage, dir ist wirklich mal was gelungen. Also zum Beispiel meine Familie würde sagen, dass es mir nach 30 Jahren harter Arbeit gelungen ist, heute fällt es mir viel leichter, Eis zu teilen, als noch vor 30 Jahren. Und wer mich kennt, der weiß, dass das ein Akt tiefer Heiligung ist, dass mir das so Schritt für Schritt gelungen ist. Ihr lacht. Wenn ihr meine Familie fragen würdet, dann wüsstet ihr, dass mir wirklich was gelungen ist. Also, normale Gemeinde. Was bringt uns denn aber dazu zu sagen, wir wollen einen Unterschied machen, wir wollen so miteinander leben, dass eigentlich eine Gesellschaft, die um uns herum gruppiert ist, sagt, die haben was. Das, was die miteinander leben, das ist irgendwie schon ein bisschen speziell, aber es hat auch was Anziehendes. Und jetzt möchte ich mit euch in die Bibelstelle vor der Bibelstelle gehen. Also ich habe ja vorhin ab Vers 32 gelesen und ich lese jetzt mal Vers 31. Und zwar, als sie geendet hatten, die haben gebetet, bebte die Erde an ihrem Versammlungsort. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes ohne Furcht. Die waren durch eine unfassbare Krise durchgegangen. Zwei ihrer Leute waren inhaftiert worden. Das hatten sie erst Monate vorher erlebt. Da war einer ihrer Leute, nämlich Jesus, inhaftiert worden und der war umgebracht worden. Monate später, es ist nicht viel später, geschieht dieser Gemeinschaft ein wiederkehrendes Trauma. Petrus und Johannes, ihre Leiter, wurden verhaftet. Und die sind weg. Irgendwo da bei den Leuten, die vor ein paar Monaten Jesus umgebracht haben. Und die treffen sich in einem Ort, ähnlich dekorativ wie diese Halle hier, treffen die sich und beten. Und die sind verzweifelt. Und die sind voller Hoffnung, dass Gott was tut. Sie haben Angst. Und sie haben Zuversicht. Sie haben, versteht ihr, diese ganze Mängelage? Sie haben das völlig Normale, was du auch hast. Es geht ihnen natürlich um Petrus und Johannes, aber es geht ihnen auch um sich. Das ist doch klar, ne? Wenn Leute für mich beten, als Pastor dieser Gemeinde, dann beten sie zur Hälfte auch dafür, dass der Pastor, den sie haben, hoffentlich kein Idiot ist. Das ist normal. Wenn wir uns ausstrecken zu Gott und sagen, Mensch, mach doch das und das im Leben meiner Kinder, dann geht es dabei natürlich auch irgendwie um mich. Weil ich möchte gerne Kinder haben, die kuschelig sind. Tun wir doch nicht so, als wenn das ganze Geistliche, was wir so machen, so ein selbstloses Ding ist. Nein, ich strecke mich aus nach Gott, weil ich eben nicht selbstlos bin. Ich strecke mich aus nach Gott, weil ich Gutes für mich will. Ich strecke mich aus nach Gott, weil ich will, dass Gott einen Unterschied macht in meinem Leben, in meiner Familie, in meiner Gemeinde, dass Gott etwas tut. Und während sie beten, werden Petrus und Johannes entlassen. Die haben, das wissen die jetzt nicht so genau, die da beten, aber diese beiden haben unfassbar mutig agiert. Tolle Leiter. Tolle Leute. Weiß man ja vorher nicht so genau, wie die so drauf sind. Ja? Und jetzt kommen die nach Hause und erzählen, wir haben uns freigelassen, aber wir dürfen nicht mehr von Jesus reden. Kurze Pause, tun wir trotzdem. Ja? So. Hier wird gerade eine Entscheidung gefällt. Die beiden haben eine Entscheidung gefällt für alle. Sie haben eine Entscheidung gefällt und haben gesagt, wir lassen uns das Reden von Jesus nicht verbieten. Klammer auf, kostet es, was es wolle, Klammer zu. Jetzt hat es uns gerade mal nichts gekostet. Und sie fangen an, das zu beten und beten zum Beispiel um Zeichen und Wunder. Sie beten darum, dass Gottes Offenbarung geschieht. Also haben wir jetzt nicht auf dem Beamer, aber Vers 30, ne? Hilf uns dabei, strecke deine Hand aus und heile Kranke. Lass staunenerregende Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Bevollmächtigten Jesus. Die sagen, wenn wir eine Chance haben wollen, in der Gesellschaft, in der wir leben, wenn wir eine Chance haben wollen, in der Gesellschaft, in der wir leben, wenn wir eine Chance haben wollen in Hamburg, dann brauchen wir das Eingreifen Gottes. Dann reicht das nicht, dass wir wollen und dass wir uns bemühen und dass wir machen und dass wir Entscheidungen treffen und dass wir uns helfen lassen. Das ist alles nett und das gehört alles dazu. Wenn das nicht gelebt wird, was wir hier leben, dann lebt es nicht. Aber damit es geschehen kann und damit es in einer Art und Weise geschehen kann, dass die, die da beteiligt sind und die, die drumherum stehen, selber sagen, boah, das hätten wir nie für möglich gehalten, dass das Gemeinschaft ist, dass so Gemeinschaft gebaut wird, dazu braucht es einfach ein Wunder. Es braucht Gott. Hier an dieser Stelle heißt es, die Erde bebte, der Heilige Geist fiel und sie sind dann nochmal in ihr Umfeld gegangen, haben Christus verkündigt. Ich möchte euch Mut machen, dass an den Stellen, wo ihr darum ringt, in ein Leben einzutauchen, das euch beeindrucken würde, wenn ihr es bei anderen sehen würdet. Dass ihr euch nicht daran gefangen nehmen lasst, zu sagen, ich möchte anders leben. Sondern der Kern dessen, was die Bibel uns sagt, ist, was du brauchst, ist eine Begegnung mit Gott. Das macht den Unterschied. Es geht nicht um eine bessere Ethik, sondern es geht um ein heißeres Herz. Ein heißeres Herz Gott gegenüber. Aber auch nicht als Selbstzweck, sondern weil wir tatsächlich denken, dass Gott eine Idee davon hat, wie unsere Nachbarschaft aussehen könnte, wie unsere Gesellschaft aussehen könnte, wie unsere Schulen aussehen könnten, wie unsere Abteilungen aussehen könnten, wie unsere Klassen aussehen könnten. Er will ja wirklich, dass wir einen Unterschied machen in dieser Welt. Aber er weiß, dass wenn nicht sein Geist in uns so richtig Raum hat, dann ist das eine unfassbar anstrengende Geschichte. Dann ist auch Gemeinde unfassbar anstrengend, das so miteinander hier auszuhalten, das so miteinander zu leben. Wie schaffen wir es, einen Unterschied zu machen, ohne freakig zu sein? Ich glaube, was es braucht, ist ein brennendes Herz. Das ist so ein bisschen so wie im normalen Leben, völlig ohne Jesus. Verliebten verzeiht man vieles. Wenn du verliebt bist in Jesus, wird man dir vieles verzeihen. Ist überhaupt nicht so schlimm. Finden Leute okay. Wenn du Dinge einfach nur anders machst, aber man denkt die ganze Zeit, der tut das nur, die tut das nur. Aber da ist kein Herzschlag dahinter. dann ist es eher was Abschreckendes. Ich bete mit uns. Ach komm, Heiliger Geist. Du Gott der Kraft und der Liebe, der Offenbarung. Du gnädiger und guter Gott. Komm. Wir bitten dich, dass du kommst und dass du in uns ein Feuer entzündest. Dass wir immer wieder diese Momente haben, wo wir einfach überwältigt sind von dir. Wir bitten, dass du kommst und dass, wenn wir andere Menschen sehen, dass wir dann auch dich sehen. Wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du kommst und dass du Dinge wegbrennst, die einfach nur blöde Mauern sind. Und wir legen dir unsere ganze Zerbrochenheit hin, all das, was wir nicht gebacken kriegen, die Dinge, die wir nicht auf die Reihe kriegen. Die Dinge, wo wir uns sehnen und die Dinge, die wir schon gelernt haben. Wir bitten dich, entzünde ein Feuer in unserer Mitte. Amen.